Ich habe auf Record gedrückt.
Ja, cool.
Sind wir bereit?
Ja.
Yes.
Ja, das ist doch gut. Jetzt fehlt hier nur noch der Sekt. Vielleicht kannst du einmal, Lena.
Sekt
ist ja schon Freitagnachmittag, also Abend eigentlich. Also, ne? Jetzt kannst du den mal richtig so krachen lassen.
Ah.
Lass ihn krachen.
Ich lass ihn krachen. Moment, er kommt direkt.
Ja. Da, Mara, ja. Genau, ja. Jetzt wird schön ausgeschenkt hier, weil wir haben heute Zweijähriges, genau. 2 Jahre und wie viele Folgen, Susanne?
25.
Die 25. Folge, genau.
Wenn das kein Grund zu feiern ist.
Genau, da werden wir hier auf jeden Fall anstoßen. Heute auch Premiere, 3 Leute hier in einer Sendung, weil normalerweise hat jeder von uns seine eigene. Aber wir haben uns gedacht, zur Feier des Tages und des Jubiläums sind wir hier alle mal versammelt.
Ja, jetzt habe ich hier die 3 Gläser verteilt und würde sagen, wir stoßen einmal auf uns und unseren Podcast an.
Und auf dich.
Auf das Bildungsfenster, auf uns.
Bildungsfenster. Hören und entdecken.
Ich bin Katrin Berchner.
Ich bin Susanne Kundmüller.
Und ich bin Lena Wiesler. Und ihr hört das Bildungsfenster. Heute die 25. Folge.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgucken oder auch mal schauen, wer von uns hier welches Thema hat, haben wir schon so ein bisschen Schwerpunkte, Susanne. Was ist denn dein Thema bei uns?
Ja, mein Thema ist die Literatur eigentlich. Die Idee, bei dem Podcast mitzumachen, kam daher, dass die Bibliothek regelmäßig Lesungsveranstaltungen anbietet, zu Gast auf dem Sofa, ganz klassisch vor Ort. Das war in Corona nicht möglich und da entstand dann die Idee, das eben digital als Podcast zu machen. Da hört man Interviews mit Autorinnen und Autoren aktueller Sachbuchliteratur oder eben auch klassisch Literatur.
Ja, und Lena, du hast ja ein bisschen anderen Schwerpunkt. Kannst du uns nochmal erzählen, was du so in erster Linie bei Bildungsfenster für Sendungen moderierst?
Genau, in erster Linie tatsächlich hauptsächlich digitale Lehre ist mein Thema. Also so alles von Gamification, Lehrvideos, Flipped Classroom war schon dabei. Genau, also auch ganz viele Dinge, über die ich bei der Arbeit im E-Learning-Team stolpere. Und ja, aber manchmal hat die Linie auch so ein paar kleine Schwenker, dann waren auch schon so ein paar andere Themen dabei. Genau, dann kommen wir zu dir, Katrin. Du bist ja so ein bisschen, schwankst so ein bisschen zwischen den Themen hin und her, hüpfst manchmal von einem Thema zum anderen. Und hast auch schon einige Folgen gemacht, die sich auch an unsere Studierenden richten.
Ja, genau. Also ich bin so ein bisschen abwechslungsreich unterwegs, weil ich auch gerne Sachen ausprobiere, sowohl thematisch als auch inhaltlich. Das sind halt Interviews zum Beispiel, aber auch eben gebaute Beiträge oder ein Feature habe ich auch schon mal gemacht. Studi-Folgen mache ich auch sehr gerne, weil ich das auch eine sehr, sehr spannende Zielgruppe finde. Und ja, ich hoffe, dass wir da auch in die Richtung weitergehen. Es wird heute richtig spannend bei uns. Und zwar wollen wir uns anschauen, was unsere 5 erfolgreichsten Podcast-Folgen sind. Da bin ich sehr gespannt. Gibt es nämlich auch kleine Überraschungen. Also wir haben uns die Klickzahlen angeguckt und nachgesehen, was ihr am liebsten hört. Und wir möchten aber auch über Herausforderungen und Erfahrungen sprechen. Also so einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Und noch viel wichtiger, wir möchten auch in die Zukunft schauen. Ja, also sind auf jeden Fall viele spannende Themen heute dabei. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch zuzuhören.
Ja, wir mussten ja tatsächlich erstmal Erfahrungen sammeln, als es vor 2 Jahren losging. Wir hatten da mit einigem auch zu kämpfen. Es war gerade Corona. Mhm. Man konnte sich nicht live im Studio treffen, sondern musste das aus der Distanz hinkriegen. Könnt ihr euch noch erinnern, mit was ihr da so am Anfang zu kämpfen hattet? Wie war das bei dir, Lena?
Ich hatte am Anfang sehr zu kämpfen. Weiß noch, meine allererste Folge war das, glaube ich. Da war ich im Homeoffice bei meiner Oma und wusste auch überhaupt nicht, wo und wie ich die jetzt aufzeichnen soll. Und man stellt sich das, ne, bei einer Oma stellt man sich vor, schön Teppich, dicke Vorhänge, aber so ist das leider gar nicht dort. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich mache jetzt die Audioaufnahme im Schrank einfach, im Schlafzimmerschrank. Habe mir da irgendwie so ein Kissen reingelegt und dann den Laptop in diesen Schrank rein. Das WLAN war auch irgendwie so ein bisschen ruckelig. Und dann hatte ich nur so ein Headset dabei, was auch ganz, ganz furchtbare Qualität war und habe dann dieses Interview in diesem Schrank geführt. Und ich habe es tatsächlich im Nachhinein dann nochmal nachvertont, weil es ging einfach dann doch nicht so gut.
Lena, davon hätte ich gerne einen Videopodcast gehabt. Aber mit dem Ton hatte ich tatsächlich auch Probleme. Ich hatte halt auch nur ein Headset zu Hause Und wenn man sich das dann im Nachhinein angehört hat, hatte ich das Gefühl, dass ich das so anhörte, als ob ich ganz, ganz schlimm lispeln würde.
Das lag, glaube ich, aber am Headset tatsächlich. Es gibt das wirklich beim Mikrofon, dass diese Zischlaute irgendwie sehr stark zu hören sind, ja.
Ja. Ja, heute haben wir zum Glück richtig tolle Mikrofone. Mhm. Katrin, wie war das denn bei dir?
Ja, bei mir war es das Problem, dass ich ja eine Sprecherinnen-Ausbildung habe und auch schon viel so Anrufbeantworter-Ansagen gemacht habe und so. Und mir fiel das total schwer, so einfach mal locker zu sprechen. Also ich habe immer wieder so diese Roboterstimme so gehabt, sage ich mal. Und dann einfach mal so normal zu reden, also das fand ich unheimlich schwer.
Ja, ich glaube, das empfindest zum Teil auch du vor allem so. Mir ist das gar nicht so aufgefallen.
Ja, naja.
Ja, ich finde das eigentlich auch super schön, dass gerade du, Katrin und ich auch ganz irgendwie unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Ich weiß noch, dass wir, bevor wir den Podcast gestartet haben, hast du das in einem Meeting vorgeschlagen, dass du das machen möchtest. Und ich war direkt so, boah, ich will auf jeden Fall mitmachen.
Und, ja, das fand ich echt cool.
Ja, genau. Und Susanne kam dann auch noch dazu, als diese ganzen Lesungen ausgefallen sind. Und genau, wir haben uns natürlich super viele Gedanken gemacht, so, was ist eigentlich die Zielgruppe? Was sind unsere Themen? Stimmt. Es ist ja jetzt auch irgendwie bunt gemischt. Welches Format haben wir über die Technik? Wie kriegen wir das hin aus der Ferne? Und dann gefühlt haben wir uns die meisten Gedanken über die Namensfindung gemacht.
Oh ja, boah, da denke ich auch sehr gerne zurück. Oh mein Gott, wie viele Namen wir hatten, ne? Und weißt du noch, wir haben ja auch Umfragen hier intern durchgeführt. Also ja, das war echt aufwendig.
Aber ich glaube, es ist ja immer so, ne? Am Anfang denkt man, man findet überhaupt nichts Passendes. Ja. Und dann hattest doch du, Lena, glaube ich, diesen Geistesblitz.
Ja, ich weiß auch nicht, wo der herkam.
Doch, den hast du, den Namen hast du beigesteuert, das weiß ich noch. Ja.
Genau, und seitdem sind wir das Bildungsfenster.
Ja, voll cool, ja.
Genau. Ja, und dann war es aber auch wirklich so, ne, ich hätte das alles, glaube ich, nochmal ein paar Monate durchdacht. Und Katrin ist zum Glück eine richtige Macherin und hat gesagt:
Erst machen, dann denken.
Ja. Ins kalte Wasser.
Ja. Wir brauchen keinen kompletten Plan, wir starten einfach mal. Und dann haben wir einfach mal gemacht. Und das war cool, aber auch ein bisschen aufregend.
Allerdings sehr aufregend. Für mich auch, weil ich hatte die Erfahrung, mit den Autorinnen und Autoren live zusammenzusitzen und jetzt so verteilt von verschiedenen Orten. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, aber ich habe dann doch gemerkt, dass es natürlich auch seine Vorteile hat, weil es ja in der Regel nicht live gesendet wird und dann kann man im Nachhinein, wenn mal was richtig schief gehen sollte, auch noch was verändern. Also ich bin heute auch schon gelassener als am Anfang.
Ja, und bei deinen Interviewpartnern hast du auch manchmal eine kleine Herausforderung, ne? Auch wenn das über Video läuft.
Ja, genau. Einerseits ist es entspannter, weil man weiß, man kann im Nachhinein noch was verändern. Aber jetzt gerade in der Zeit, wo man nicht zusammen im Studio saß, konnte es schon mal herausfordernd sein, dass die Technik wegbricht oder dass man sich möglicherweise auch gar nicht sieht. Also dass man mit jemandem spricht wie am Telefon. Man sieht das Gesicht nicht, man bekommt die Reaktion nicht mit. Das sind natürlich besondere Herausforderungen.
Ja, es war immer sehr spannend, ob es klappt oder nicht.
Ja. Ja, was ich total spannend finde und auch schon vorhin so ein bisschen angekündigt habe, wir wollen uns ja mal angucken, welche Top 5 von unseren insgesamt jetzt 25 Podcast-Folgen es geschafft haben, ganz nach oben. Wenn man sich überlegt, sind auf jeden Fall die Favoriten, die ich jetzt habe, gar nicht die unsere HörerInnen haben. Also das finde ich halt irgendwie auch spannend.
Spannend, Katrin, da musst du uns aber nachher auch noch sagen, welche deine sind.
Also ich finde das auf jeden Fall interessant, weil da, wo ich die meiste Arbeit reingesteckt habe, das ist nicht unbedingt da, wo ich, ja, also war ich auf jeden Fall ein bisschen überrascht. So, dann starten wir mit Platz 5. Verzeichnis einiger Verluste steht auf Platz 5 und ist das Buch der Autorin Judith Schalansky. Susanne, wie war das nochmal? Das war ein sehr besonderes Buch an unserer Hochschule hier.
Genau, das war Teil eines besonderen Projekts. Das Verzeichnis einiger Verluste war unser Buch für die Uni. Das ist etwas, was gefördert wird. Wir hatten uns da beworben und sind erfreulicherweise mit unserem Projekt ausgewählt worden. Das lag ganz bestimmt auch daran, dass Judith Schalansky ja schon eine sehr prominente, erfolgreiche Autorin ist.
Genau, und wir hören uns jetzt mal einen Ausschnitt aus eurem Interview, was du geführt hast, an.
Mich interessiert immer der Raum zwischen Fakten und Fiktion. Und wenn etwas abhanden kommt, wenn etwas verloren geht, selbst banalste Gegenstände, dann haben wir auf einmal, stehen wir vor einem Rätsel und das versuchen wir zu ergründen. Und das Interessante ist, dass es dann eben die Literatur oder die Kunst überhaupt dann gefragt ist, nämlich Verlust erfahrbar zu machen, also vom Bestattungsritus, vom Kaffeetrinken danach, nach der Grablegung, bis hin wirklich zu Geschichten, die wir uns über Leute erzählen, die uns verlassen haben und so weiter. Also das ist wahnsinnig interessant und ist etwas, was genuin ein literarisches Thema ist, glaube ich.
Ja, ist ein spannendes Thema, Verlust. Damit haben wir alle was zu tun. Es hat ja viele Facetten. Susanne, wie hat Judith Schalansky es geschafft, den Verlust greifbar und erfahrbar zu machen?
Ja, genau. Das ist ein ganz besonderer Ansatz in dem Buch. Sie sagt da ja auch in dem O-Ton, dass es ihr um den Raum zwischen Fakten und Fiktion geht. Also der Aufhänger sind verlorene Dinge der Weltgeschichte, also Dinge, die es real gibt. Und dann denkt sie sich zu jedem dieser Objekte eine literarische Geschichte aus. Dann wird das weitergesponnen. Ja, und auf diese Weise erfahrbar und erlebbar gemacht. Und natürlich spielen da auch immer persönliche Dinge eine Rolle. Auch persönliche Erfahrungen, Erlebnisse sind in diese Geschichten eingeflossen. Da können wir jetzt auch nochmal einen O-Ton zu hören.
Und gewissermaßen ist diese Verlusterfahrung des abhandengekommenen Vaters, meine Eltern haben sich früh getrennt, ich habe dann einen Stiefvater bekommen, aber es gab sozusagen eine Leerstelle auch in der nicht existenten Familienerzählung. Wir alle kennen das, es gibt immer die Geschichten, über die eben nicht geredet wird. Und die Erfahrung, die wir alle dabei, glaube ich, machen, ist, dass das Abwesende sehr wohl sehr anwesend sein kann.
Was ich ganz spannend fand, ich durfte ja Mäuschen sein, also ich habe ja so euer Interview mitgehört und ich fand es richtig schön und tiefsinnig und ja, sie hat ja auch gerade in Corona-Zeiten auch getrauert, weil sie einen kleinen Verlust hat, weil ihr Habitat quasi bedroht war, wie sie es gesagt hat. Susanne, wie war das?
Absolut. Sie hat uns erzählt, dass sie eigentlich gerne Naturforscherin geworden wäre, aber stattdessen sich doch eher mit dem Schreiben und Gestalten von Büchern beschäftigt. Und das hat sie deshalb gemacht, weil sie so eine leidenschaftliche Bibliotheksgängerin ist. Also sie liebt die Bibliothek, dort lebt und arbeitet sie gewissermaßen. Und ihre Lieblingsbibliothek, die Staatsbibliothek in Berlin, war während Corona eben auch nur sehr eingeschränkt zugänglich. Sicher ein großer Verlust.
Ja, das war Judith Schalansky, die ja auch Bibliotheken liebt. Und das bringt uns zu unserem Platz Nummer 4 unserer Podcast-Folgen. Und zwar heißt das Feature, das Katrin gemacht hat, Zwischen Büchern und der Bibliothek ändert Corona alles. Wir hören direkt mal einen kleinen Auszug daraus.
Mai 2021, ein Tag in der Woche, mitten in der Vorlesungszeit. Ich laufe durch die leere Hochschule in St. Augustin. So wie in vielen anderen Hochschulen auch, trifft man hier momentan nur selten auf Menschen. Wer nicht da sein muss, ist es auch nicht. Auch in der Hochschulbibliothek ist derzeit nur eine Notbesetzung vor Ort.
Hochschul- und Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg, Pat Butscheid.
Die Besucherinnen und Besucher kommen höchstens vorbei, um Bücher auszuleihen oder zurückzugeben. Auch nach über einem Jahr ist das für die Bibliotheksmitarbeiterin Sabine Waldeck noch immer ungewohnt.
Mir fehlen die Begegnungen. Mir fehlt die Geräuschkulisse. Wenn ich die Bibliothek betrete, dann ist da Ruhe. Das ist wie ein Vakuum betreten und da ist halt sonst immer ganz viel Leben und da ist eine Geräuschkulisse, ja, die einfach sehr lebendig ist. Und das ist auf jeden Fall das, was mir fehlt, wenn ich die Bibliothek betrete.
Und Katrin, woran denkst du als erstes, wenn du jetzt an diese Podcast-Folge denkst?
Viel Arbeit, denke ich. Es hat super viel Spaß gemacht, aber es war auch wirklich viel Aufwand, weil ich mit sehr vielen Leuten gesprochen habe. Und normalerweise ist es ja bis zu dem Zeitpunkt so gewesen, wir haben Interviews mit einer Person gemacht und plötzlich habe ich viele Leute gefragt. Dann noch losgehen und Geräusche und Musik passend dafür raussuchen, das hat mir so gefallen. Und ich finde das Format auch interessant, was rausgekommen ist. Also weil halt ja sehr viel Abwechslung drin steckt, schon durch die verschiedenen Stimmen und auch die so ein bisschen mehr Storytelling. Also das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich freue mich natürlich, dass die Folge es auch in die Top 5 geschafft hat.
Mhm. Würdest du die Arbeit dann nochmal investieren?
Also ja, es ist was in Planung, aber ich finde, wir haben ja auch andere Formate jetzt schon gefunden, wo man auch viel Abwechslung drin hat.
Ja.
Und ja, also ich würde es machen, ja, aber dann muss das Thema auch wirklich knallen, sage ich mal. Also ich habe noch so ein Feature und das hat es nicht in die Top 5 geschafft, insofern.
Naja, und was ist da noch in Planung?
Na, lieber nicht drüber sprechen. Hinterher klappt's nicht und dann, ja, das kennt man ja. Wenn man zu groß ankündigt, muss man auch auffahren, ne?
Na gut, Katrin, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 3. Und es gibt wieder einen Podcast aus der Reihe Zu Gast auf dem Sofa. Und zwar von der Autorin Felicitas von Aretin. Und sie hat es mit ihrem Buch Auf den Spuren erfolgreicher Akademikerinnen ziemlich weit gebracht.
Und es war überhaupt nicht vorgesehen, dass eine Frau eine gleiche Bildung bekam wie Männer. Es gab im Kaiserreich die sogenannten Töchterschulen, da lernte man eben Sprachen, ein bisschen Englisch, Französisch parlieren, Nähen, Haushaltsführung, Literatur. Aber es gab kaum Naturwissenschaften und vor allen Dingen bereiteten sie überhaupt nicht auf das Abitur vor.
Susanne, du hast ja das Interview mit Felicitas von Aretin geführt. Magst du uns mal sagen, was dich daran besonders überrascht hat?
Ja, was ich überraschend fand, dass Frauen es früher schwer hatten, das ist ja allgemein bekannt, aber dass diese hohen Hürden, um jetzt eine Ausbildung, akademische Bildung zu bekommen, dass das noch gar nicht so lange her ist, das hat mich überrascht. Also gerade mal so 100 Jahre, da war es wirklich noch sehr, sehr schwer, wie wir jetzt gerade auch in dem O-Ton gehört haben. Und als dann der Nationalsozialismus in Deutschland herrschte, da war es dann für die Frauen ja auch wieder sehr schwer. Das fand ich schon überraschend, als mir mal so klar geworden ist, dass wir diese Freiheiten heute noch gar nicht so lange haben.
Mhm. Ja, total. Hat dich da auch irgendwas sehr inspiriert, was du da mitgenommen hast?
Ja, also natürlich die Frauen, die da porträtiert werden, die sind inspirierend, weil sie so viel Kraft und Engagement bewiesen haben und sie auch ja nicht nur das geschafft haben, sich eine akademische Bildung zu ergattern, sondern dann auch in ausgewiesene Männerdomänen vorgedrungen sind. Sie stellt zum Beispiel die erste Pfarrerin Europas vor oder die erste Schönheitschirurgin. Was ich aber auch sehr beeindruckend finde, ist die Arbeit der Autorin selbst, denn sie porträtiert hier Frauen, an die heute kaum noch jemand denkt und dass man ja diese Leistung, diese Persönlichkeiten aus der Vergessenheit herausholt, das finde ich ja total beachtenswert.
Ja, dann kommen wir jetzt zu Platz 2. Er steht definitiv für eine gute Unterhaltung und gehört zu unseren meistgehörtesten Podcasts. Ja, und du, Lena, du hattest ja die Ehre, du durftest das Interview mit ihm führen.
Ja.
Magst vielleicht das Rätsel lösen, wer den Platz 2 bei uns belegt?
Ja, auf Platz 2, er ist Präsident der Uni Göttingen, noch nicht so lange, und sehr bekannter Physikprofessor. Metin Tolan war mein Gast in dieser Podcast-Folge. Und ich habe mich total gefreut, weil er wahrscheinlich wahnsinnig beschäftigt ist, gerade in seiner neuen Rolle als Uni-Präsident. Und trotzdem kam er zu uns in den Podcast. Das war auf jeden Fall sehr schön.
Ja, und ihr habt dann euch über Physik unterhalten, ne?
Ja, quasi. Also das große Thema war so ein bisschen Humor im Hörsaal und aber auch im Speziellen dann, wie man zum Beispiel Physikvorträge unterhaltsam gestalten kann. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, als Metin Tolan sich zum ersten Mal mit Physik in einem James-Bond-Film beschäftigt hat, da war ich gerade 3 Jahre alt.
Weil das war 1995, als ich im Kino saß beim Film GoldenEye.
Das ist schon eine Weile her.
Das ist schon, ja, das war der erste Film mit Pierce Brosnan als James Bond. Und der beginnt ja gleich mit dieser spektakulären Szene. James Bond springt von einer Klippe einem Flugzeug hinterher, was da vorher runtergestürzt ist, holt dieses Flugzeug in der Luft ein, so wie Superman, und kann dann mit diesem Flugzeug fliehen. Eine völlig absurde Szene eigentlich. Das Kino hat auch so ein bisschen gelacht, weil natürlich beginnt Bond immer mit einer tollen Stuntszene, aber sowas war nun wirklich ein bisschen viel. Ich habe natürlich auch gelacht, aber weiß noch genau, wie ich es mir sofort überlegt habe, wäre das nicht vielleicht theoretisch möglich?
Und? Ist es möglich?
Ja, das ist jetzt die spannende Frage, mit der man Menschen für Physik begeistert. Und Metin Tolan hat das dann zum Glück auch in der Folge direkt noch aufgelöst.
Und als ich dann zu Hause war, habe ich mich sofort an meinen Computer gesetzt und habe das versucht durchzurechnen. Auch das war noch nicht so einfach. Ich musste noch bis zum Wochenende warten, bis ich das dann komplett durchgerechnet hatte und rausgefunden habe, ja, wenn Bond 20 Mal stromlinienförmiger ist als das fallende Flugzeug, dann kann er das Flugzeug einholen. Ja. Und da war da war ich echt zufrieden, als ich das ausgerechnet hatte und habe mir überlegt, Mensch, das hat ja eigentlich Spaß gemacht. Ja, das hat eigentlich Spaß gemacht, sowas mal auszurechnen, und habe mir nur mal so grob überlegt, wenn du mal in die Verlegenheit kommst, Physik zu unterrichten, dann wäre das eigentlich ein super Beispiel für den freien Fall mit Luftwiderstand.
Genau, und 6 Jahre später wurde Metin Tolan dann tatsächlich Physikprofessor und er hat auch mehrere populärwissenschaftliche Bücher über Physik geschrieben, auch über die Physik in James Bond. und hat auch ganz viele Vorträge gehalten, auch öffentliche Vorträge für groß und klein, war auch an Schulen mit seinen Physikvorträgen. Also hat irgendwie wirklich sehr viele Menschen für Physik begeistert.
Die Leute hören einen einstündigen Physikvortrag. Mhm. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Am Ende sagen die Leute, boah, zum Glück ist das zu Ende. Oder sie werden vorher schon rausgejagt aus dem Hörsaal. Aber wenn die Leute am Ende Beifall klatschen, dann ist das schon erstaunlich. Und dann denkt man sich, wow, ja, die Leute so haben eine Stunde, die haben dir gerne zugehört. Ja? Ja. Und ich sage immer, das Allerschwerste ist wirklich, Menschen nicht nur zu unterrichten. Unterrichten, das kann man, aber Menschen zu unterhalten, das ist viel, viel schwerer.
Und, würdest du dem zustimmen?
Auf jeden Fall. Also mit der Podcast-Folge mit Tolan haben wir, glaube ich, auf jeden Fall unterhalten, denn sie ist nur sehr, sehr knapp an Platz 1 unserer Podcast-Folgen vorbeigeschlittert, um ein paar wenige Klicks. Und genau, Katrin, du hast vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass du erstaunt darüber warst oder manchmal erstaunt bist, wer welche Folgen wie oft hört.
Ja, tatsächlich. Also ich fand sie gut, die Folge, aber ich hätte sie jetzt nicht auf Platz 1 gesehen. Das war eine Folge, ja, da habe ich... Nein, das klingt jetzt doof, wenn ich sage, ich habe da nicht so viel Arbeit reingesteckt. Habe ich schon, aber ein anderer halt mehr wie in diese Features. Yeah. Ja, aber es war das erste Studio-Interview, was wir geführt haben. Also in Corona-Zeiten war es ja nicht möglich und das war das erste hier direkt im Studio, wo wir jetzt auch sind, mit Frau Petra Weißenfels, eine total angenehme und herzliche Person. Ja, und wir waren beide, das hört man auch im Interview, total happy, dass wir wieder echte Menschen vor uns hatten. Ja, Petra Weißenfels ist Coach und hilft hier an der Hochschule den Studierenden, ihre Prüfungsangst loszulassen. Und darüber haben wir auch gesprochen und ja, sie kann sich sehr gut in Studierende hineinversetzen.
Ja, also ich selber kenne das Thema auch von Prüfungen, also nicht in der Prüfung selber, sondern beim Lernen, dass ich da immer einen enormen Druck hatte. Und das ist schon lästig, wenn einen eigentlich die Thematik interessiert und man will das gerne lernen und man steht dann aber so unter Druck, dass man gar nichts in den Kopf reinkriegt.
Und wie hilft sie den Studierenden?
Ja, also sie schaut hin, woher denn eigentlich die Prüfungsangst kommt. Und da gibt es tatsächlich wirklich auch Parallelen, die bei vielen Menschen gleich auftreten und da, womit sie zu kämpfen haben. Ich habe mich da übrigens auch wieder gefunden.
Was ein beliebtes Fach für Prüfungsstress, also beliebt in Anführungszeichen, ist Mathe. Mathe-Stress, Mathe-Blockaden.
Das kenne ich.
Kennen ganz viele. Und Mathe-Stress entsteht zum Beispiel, wenn Kinder schon im Grundschulalter gesagt bekommen, warum kannst du das denn nicht?
Ja, der Mathe-Stress oder auch die Emotionen, die werden ja im Körper gespeichert und dann, wenn ein Ereignis passiert, wird das wieder aktiviert.
Das kommt mir bekannt vor. Und was sagt Petra Weißenfels, was man dagegen machen kann oder wie die Studierenden sich davon befreien können?
Ja, sie hat da diese sogenannte Wing-Wave-Methode. Das wird auch Emotionscoaching genannt. Und dazu gehört unter anderem ein Muskeltest, mit dem sie rausfinden möchte, wo die Emotion im Körper auch sitzt.
Also ich habe mittlerweile bestimmte Sätze, die mit Prüfungsstress zusammenhängen, die ich schon mal teste. Ich kann es natürlich jetzt nicht zeigen, wie das funktioniert mit den Muskeln. Ich kann nur sagen, also die Muskulatur des Körpers wird schwach für einen Moment, wenn wir an was Stressiges denken.
Ja, und dann beginnt sie damit, diese Emotionen aufzulösen. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wer jetzt mag, kann sich ja die Folge von Bildungsfenster auch nochmal anhören.
Ja, das waren auch schon unsere Top 5 Podcast-Folgen, die ihr am meisten gehört habt. Und jetzt will ich doch mal in die Runde fragen, was würdet ihr denn sagen, was habt ihr in den letzten 2 Jahren Bildungsfenster denn so gelernt?
Ja, was ich gerade schon mal so angedeutet habe, dass unsere HörerInnen entscheiden, was sie gerne hören möchten. Im Fall Prüfungsangst-Interview, das wurde sehr gerne gehört. Also da würde ich auch genau sagen, in diese Richtung sollten wir weiterdenken. Mhm.
Ja, ich habe erfahren dürfen, dass die Interviewgäste manchmal ganz anders antworten, als man sich das anfangs überlegt hat. Mhm. Und dass sie manchmal auch sehr ausführlich antworten und habe daraus mitgenommen, ja, dass man durchaus vielleicht auch mal unterbrechen kann oder das Gespräch dann führen muss. Weil wenn es zu lang wird, ist es einfach dann hinterher auch schwierig anzuhören.
Das ist auf jeden Fall auch was ich mitgenommen habe, dass die Nachbearbeitung super viel Zeit in Anspruch nimmt und dass ich da aber auch mal Also, dass ich auch radikal schneiden kann, wenn es nicht passt. Und aber auch, dass ich nicht jedes L rausschneiden muss, weil sonst sitze ich da wirklich stundenlang und perfektioniere so eine Folge. Und ja, das ist was ich nicht mehr machen möchte. Das wird nicht rausgeschnitten.
Ja, aber es ist ein gutes Stichwort übrigens, authentisch sein. Ne? Also wird natürlich auch viel genutzt und auch viel überstrapaziert, das Wort Authentizität. Aber ich finde auch, gerade jetzt auch für mich, die Botschaft, nicht wie ein Roboter sprechen, sondern ruhig auch mal Fehler zulassen, fällt mir nicht so leicht. Aber das macht es halt auch hörenswert.
Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, was ich auch noch mitgenommen habe, ist, Katrin, du mit deiner Sprecherinnenausbildung hast irgendwie auch immer wieder erklärt, wie das auch mit Betonungen geht, wie man Sachen richtig und schön betont. Und ich dachte am Anfang auch, ja, ich kriege das auch intuitiv hin und habe dann manchmal Sachen so richtig, richtig komisch betont, weil ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe und habe es dann erst im Nachhinein angehört und dachte so, ach, nee, hättest du mal mehr auf Katrin gehört, wie man Sachen besser betont.
Aber da hast du auch, das hörst du, ne? Ich habe das tatsächlich nämlich nicht gehört. Ja, ja, ist interessant. Fremd- und Eigenwahrnehmung.
Ja, und es gibt jetzt natürlich auch schon richtig vieles, was wir richtig gut machen, jetzt nach 25 Folgen. Und das spiegelt sich auch ein bisschen darin, dass wir auch schon einiges an nettem Feedback und Erwähnungen.
Da freuen wir uns auch immer sehr drüber übrigens.
Ja, schreibt uns gerne.
Ganz genau. Aber das zeigt uns, wie gesagt, manches läuft schon sehr, sehr gut. Was fällt euch da so ein?
Ich würde sagen, dass wir verschiedene Sachen ausprobieren, finde ich gut. Also verschiedene Formate vor allem, ne? Feature, Interview oder Lena, du hast hier auch so ein schönes Format eingeführt, das habe ich mir dann auch abgeguckt.
So einen gebauten Beitrag,
meinst du? Ja, wo man so die Töne so durchmoderiert,
ja,
ne?
Ja.
Ja, um jetzt aber nicht zu technisch zu werden. Aber ja, genau, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ja, schön abwechslungsreich.
Was wir richtig gut machen, finde ich, ist auch die Länge. Wir versuchen ja, das durchaus mit einer gewissen Kürze hin.
Was sehe ich da einen kritischen Blick von Lena
hier auf unsere Aufnahmeuhr?
Oh, so rein, das ist ja noch nicht fertig.
Was mir persönlich gefällt, ist, dass sie kurz und knackig sind, unsere Podcasts. Haben in der Regel so eine Länge von 20 Minuten. Wir haben ja gerade auch gehört, wir kürzen, wir sind da unerschrocken, streichen vieles raus. Aber das ist sicher auch irgendwas, was die Qualität ausmacht, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja. Und ich finde auch, dass wir auch immer irgendwie eine nette Atmosphäre haben. Auch ich finde das immer total schön mit den Interviewgästen, die wir dabei haben, da irgendwie mit denen zu quatschen und auch irgendwie so schon so ein Vorgespräch oder so. Ist einfach immer auch spannend und schön.
Oft ergibt sich dann auch noch ein bisschen was im Nachgang. Also mich hat eine der Autorinnen tatsächlich im Nachgang auch nochmal zu so einem Literatursalon eingeladen. Oder manche meiner InterviewpartnerInnen waren dann auch tatsächlich live auch mal hier auf dem Sofa in der Bibliothek. Also es entspinnt sich tatsächlich so ein bisschen sowas wie ein Kontakt.
Ja, voll. Und ich glaube, das Allerschönste ist eigentlich, dass meine Mama auch immer jede Podcast-Folge mit mir hört und ganz stolz auf mich ist.
Der treueste Fan.
Meine Kinder machen das auch und die sagen dann immer, ich hätte dann die WDR5-Kulturstimme. Gar nicht die Mama-Stimme, die sie kennen.
Gar nicht so streng plötzlich.
Ja, jetzt haben wir ja relativ viel in die Vergangenheit geguckt, aber was mega interessant ist natürlich, wie wird die Zukunft?
Ja, die Technik hat uns ja jetzt aufgezeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das Digitale mit dem Analogen verknüpft künftig. Entweder so, dass wir vielleicht kleine kurze Podcast-Folgen vorausschicken und dann eine Live-Lesung veranstalten oder vielleicht auch mal was gleichzeitig machen mit einem Streaming. Mhm.
Genau, und ich denke daran, dass wir vielleicht auch fest eine neue Rubrik schaffen könnten. Also so wie wir zu Gast auf dem Sofa haben, könnten wir sowas für die Studierenden auch machen, dass wir ja da auch vielleicht nochmal eine neue Sparte aufmachen, weil ich glaube, das ist auch eine sehr interessante Gruppe, die wir da ansprechen würden und die Themen sind auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich zu dem, was wir sonst auch so senden.
Ja, ich würde mir, glaube ich, für die Zukunft noch mehr Interviews in Präsenz wünschen. Also ich finde das gerade total schön, hier mit euch im Studio zu sitzen. Und genau, wir sind hier gerade in St. Augustin. Also wenn ihr
mit Sekt,
genau, wenn ihr gerade ein Thema habt, mit dem ihr zu uns im Podcast kommen wollt, nach St. Augustin in unser wunderschönes Aufnahmestudio, dann freuen wir uns wirklich sehr.
Ja, total. Kann ich mich nur anschließen.
Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute aus dem Studio und es war wirklich sehr schön mit euch und ich freue mich, dass wir 2 Jahre Bildungsfenster gemeinsam geschafft haben.
Ja, freut mich auch.
Ich freue mich auch.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.